Deutschlandfunk Interview.
Seit dem Frühjahr, da hat das Land diesen Entscheidungsmodus im Kampf gegen die Corona-Pandemie ja vor allem gesehen. Die Chefinnen und Chefs der Länder treffen sich zu Spitzengesprächen, auch mit der Kanzlerin. Und danach steht mehr oder weniger fest, in welche Richtung die Anti-Corona-Verabredungen gehen. Mitte März verkündeten alle Bundesländer am selben Wochenende Schulschließungen. Mehr oder weniger im Gleichschritt ging es dann weiter. Es folgten die weitreichenden Kontaktbeschränkungen. Das öffentliche Leben wurde fast vollständig heruntergefahren. Inzwischen läuft die Abstimmung weit weniger synchron, wie ja unter anderem auch jetzt das Ringen um die umstrittenen Beherbergungsverbote gezeigt hat. Und das in einer Lage, in der die Neuinfektionszahlen zuletzt wieder schneller hochgegangen sind. Nach Monaten, in denen weitgehend die Exekutive am Zug war, mehren sich jetzt die Rufe, bisher vor allem aus der Opposition, nach einer stärkeren Rolle des Parlaments. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir darüber mit einem Parlamentarier sprechen wollten. Am Telefon ist der Gesundheitspolitiker und CDU-Bundestagsabgeordnete Professor Rudolf Henke. Schönen guten Morgen.
Ja, er ist kein Professor, aber er ist Arzt.
Ja, gut, dann nehme ich das zurück und behaupte nicht das Gegenteil, aber vielen Dank für diese Klarstellung. Was ist Ihr Blick, wenn wir auf die Anti-Corona-Politik schauen? Haben wir da zu viele Ministerpräsidentinnen und Kanzlerinnengespräche gesehen und zu wenig Debatten im Parlament?
Ja, gesehen vielleicht, aber sie haben ja stattgefunden, die Debatten im Parlament. Also die ganze Ausgangslage ist eben im März beschlossen worden mit einem auch sehr, sehr damals strittig diskutierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Damals haben wir Abgeordnete durchgesetzt, dass diese epidemische Lage nicht von der Bundesregierung festgestellt wird, sondern dass das Parlament die Lage feststellt und dass das Parlament deren Aufhebung beschließen kann. Dann haben wir im Mai im Bundestag ein zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung beschlossen. Und auch das war wieder hochstrittig, große Auseinandersetzungen um die Frage, ob in dieses Gesetz die Möglichkeit eines Immunitätsnachweises hinein sollte. Die parlamentarischen Diskussionsbeiträge haben dazu beigetragen, dass die Bundesregierung das dann aus ihrem Entwurf komplett entfernt hat.
Ja, Sie haben das alles beschlossen und diskutiert, wenn ich da kurz einhaken darf. Aber das, was Sie inhaltlich beschlossen haben und diskutiert, das sind ja nun diese sehr weitreichenden Ermächtigungen, wie es bei Juristen heißt, für die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, für die Länder und natürlich auch die weitreichenden Kompetenzen für den Gesundheitsminister.
Ja, das ist wahr, aber es ist halt nicht so, dass es dazu keine parlamentarischen Debatten und keinen Streit gegeben hätte. Und es ist auch so, dass dieser Streit massive Rückwirkungen auf die Gestaltung der Gesetze gehabt hat. Also darauf will ich ja nur hinweisen. Ich finde trotzdem gut und richtig, wenn wir Abgeordnete sagen, wir müssen die Sichtbarkeit des Bundestages gegenüber der großen Aufmerksamkeit, die eine Bundeskanzlerin mit allen Ministerpräsidenten gemeinsam natürlich findet, das müssen wir vielleicht stärker betonen. Und deswegen bin ich auch sehr dafür, dass wir auch in der kommenden Sitzungswoche diskutieren. Ich bin auch dafür, dass wir uns in dieses jetzt in der Entwicklung befindliche nächste Gesetz zum Schutz der Bevölkerung auch sehr massiv einmischen.
Was ist denn jetzt mit den Kompetenzerweiterungen und auch der Verlängerung, die für den Gesundheitsminister Jens Spahn im Gespräch standen? Soll das jetzt kommen oder nicht?
Ja, es wird sicher so sein, dass wir eine parlamentarische Debatte in der nächsten Sitzungswoche führen, nach Art einer Aktuellen Stunde oder so ähnlich, wo wir mal eine Art Zwischenbilanz ziehen aus der Sicht der verschiedenen Fraktionen. Und ich glaube, dass es danach dann eher einen Entwurf aus den Fraktionen geben wird als einen Entwurf von der Bundesregierung. Aber wir kommen ja an einem nicht vorbei. Egal, wie wir das jetzt rechtlich gestalten. Und da bin ich sehr dafür, es so parlamentskräftig wie möglich zu gestalten. Aber wir kommen ja nicht daran vorbei, dass wir in einer Herausforderung stehen, in der vor allen Dingen fachliche Antworten notwendig sind. Wie erreichen wir, dass die Bevölkerung mit einer gewissen Zuversicht sagt, ja, wir halten Abstand, ja, die Hygieneregeln halten wir ein. Wir halten ein, dass wir überall da, wo es Gedränge gibt, und wir die Köpfe zusammenstecken, dann eben Masken tragen. Wie kriegen wir das mit dem Lüften hin?
Ja, aber Herr Henke, das sind doch alles Fragen und Ausgestaltungen, an denen man auch das Selbstbewusstsein eines Parlaments erkennen kann. Ich spitze jetzt zugegeben ein bisschen zu, aber bisher war es doch so, dass der Bundestag gesagt hat, in Richtung Länder, auch in Richtung Gesundheitsminister, mach mal.
Nein, also der Bundesminister für Gesundheit ist in diesem Jahr häufiger als in irgendeinem anderen Jahr, an das ich mich erinnern kann, zur Debatte mit dem Gesundheitsausschuss in die Sitzungen des Gesundheitsausschusses gekommen. Wir haben auch heute Nachmittag in einer an sich sitzungsfreien Woche wieder eine Möglichkeit, mit dem Bundesminister für Gesundheit im Online-Verfahren als Ausschuss zu diskutieren. Und das stimmt nicht. Also Herr Spahn ist absolut bereit, zu jeder Zeit dem Ausschuss und den Fraktionen zur Verfügung zu stehen. Und natürlich ist in der Öffentlichkeit der Eindruck der, als würden es die Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten alle richten. Das sind aber ja zum Teil Dinge, die auch parlamentarisch vorbereitet werden und diskutiert werden und aus denen dann ein Resultat heraus wird.
Ich und glaube, dann wäre dieses Beherbergungsverbot, das jetzt so kolossal auch auseinandergenommen wurde, von verschiedenen Gerichten gekippt, das wäre dann aus Ihrer Sicht die Ausnahme, die die Regel bestimmt. Denn da kann man ja schon argumentieren, dass das in keiner Weise vom Gesetzgeber vorbereitet war, was ja auch einer der Gründe sein könnte, warum das jetzt juristisch da den Handelnden der Exekutive so um die Ohren geflogen ist.
Also mit dem Beherbergungsverbot haben einzelne Bundesländer gestartet. Und bei der letzten Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin hat es kein Einvernehmen über ein Beherbergungsverbot gegeben. Und das Beherbergungsverbot wird auch nicht einheitlich angewendet, sondern es ist in manchen Bundesländern per Gericht und in anderen Bundesländern, durch zum Beispiel in meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen, durch Entscheidung der Landesregierung nicht angewendet worden. Ich habe auch öffentlich und auch im Radio schon früher gesagt, dass wir über dieses Beherbergungsverbot in die Gefahr kommen, dass die Menschen uns nicht mehr folgen können und das nicht mehr verstehen können. Weil man kann nicht in 16 verschiedenen Bundesländern 16 unterschiedliche Regelsituationen schaffen. Wer darf wohin reisen? Innerdeutsch, das geht nicht. Mhm. Und deswegen, die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben sich dort nicht verständigt.
Ja, deswegen wird es aber ja auch als Beispiel zitiert dafür, wo dann dieses Exekutivhandeln eben bei fehlender Einstimmigkeit auch an seine Grenzen kommt.
Ja, das ist auch so. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung eines einzelnen Bundeslandes oder einiger Bundesländer zu sagen, ihr dürft jetzt hier nicht mehr rein, wenn ihr aus einem Bundesland mit höheren Infektionszahlen kommt, nicht bis ins Ende durchdacht gewesen ist, sondern man hätte vielleicht besser vorhersehen können, was mit diesem Beherbergungsverbot angerichtet wird. Denn an der Stelle haben nun viele gesagt, ja, das ist aber doch absurd, das verstehen wir nicht. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen und ich halte dieses Beherbergungsverbot auch nicht für einen wirklichen Beitrag dazu. Denn die Frage, ob ich den Abstand halte, ob ich für Hygiene sorge, ob ich die Masken trage, ob ich in Innenräumen fürs Lüften sorge und ob ich meine App verwende, das lässt sich ja nun an jedem Ort einhalten oder nicht einhalten. Mhm. Und deswegen ist das Entscheidende nicht das Beherbergungsverbot. Ich habe auch schon Beispiele genannt, welche absurden Auswirkungen das haben kann. 15 Uhr konnte man an einem bestimmten Wochenende in Frankfurt noch ins Hotel einchecken. Um 18 Uhr wurde man weggeschickt. Und ich kenne ein Beispiel, wo jemand dann anschließend bei seinen betagteren Eltern übernachtet hat, was ja sicher nicht der Infektionshit ist, den man sich da wünschen konnte.
Ja, jetzt lassen wir uns nochmal, ich gebe zu, ich habe das Thema ja aufgerufen mit dem Beherbergungsverbot, aber lassen wir uns trotzdem nochmal von der Baustelle wegkommen und nochmal aufs große Ganze schauen. Was die Kanzlerin jetzt am Wochenende gemacht hat, war in ihrem Podcast zu mahnen, jeder solle die Zahl seiner Kontakte so weit wie möglich runterfahren. Ist das der richtige Ort? Warum nicht die Regierungserklärung? Warum nicht die darauf folgende Bundestagsdebatte?
Also wir haben ja ständig Bundestagsdebatten. Ich weiß nur nicht, ob diese Bundestagsdebatten, sagen wir mal, immer so in der gleichen Aufmerksamkeit wahrgenommen werden. Wir haben erst am 17.09. eine Plenardebatte gehabt, wo FDP-Anträge vorgelegt haben zur Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Das heißt also, die ganze rechtliche Ermächtigung vom März zu kassieren, das ist sehr intensiv und auch mit einer Anhörung vorher diskutiert worden. Und dann hat der Bundestag eben entschieden, nein, wir heben das nicht auf. Das kann man kritisieren. Man kann sagen, hätte er doch aufheben sollen. Aber er hat es halt nicht gemacht. Und es ist parlamentarisch diskutiert worden. Und wir sind in einer Situation, und darüber wird ein Streit geführt. Und ich finde den auch richtig. Es ist gut, wenn wir darüber streiten, ob wir in einer Lage sind, die eine nationale Tragweite hat und die besondere Abweichungen von Rechten, die wir früher als Parlament geschaffen haben, für möglich hält. Also ja, ich bin für eine offene Debatte, aber wir können die ja im Parlament nur führen. Die Wahrnehmung dieser Debatte und ob die stärker oder schwächer ist, als wenn die Bundeskanzlerin einen Podcast macht, das können wir jetzt am Ende nicht entscheiden. Ich wäre auch dagegen, die Bundeskanzlerin daran zu hindern, dass sie in einem Podcast die Themen, die das ganze Land interessieren, auch anspricht.
Jedenfalls ist Ihr Werben heute Morgen im Deutschlandfunk bei uns allen angekommen. Vielen Dank an den CDU-Bundestagsabgeordneten und Arzt Rudolf Henke. Danke für das Interview. Einen schönen Tag für Sie.
Gerne. Tschüss, Frau Schulz.